Aloha bei Proud Nomad Vibes bei Barbara Licious, dem Geplauder über Freiheit, Reisen und ortsunabhängiges Arbeiten. Ich nehme dich mit in mein Leben als digitale Nomadin und teile ehrliche Geschichten, inspirierende Gespräche und vor allem jede Menge Motivation für deinen Weg in die Unabhängigkeit. Schön, dass du dabei bist. Aloha zu einer neuen Folge Proud Nomad Vibes bei Barbara Licious. Und heute habe ich einen so tollen Gast da. Oh, ich freue mich so riesig auf diese Folge. Das ist nämlich die Tanja und wir kennen uns seit 12 Jahren ungefähr.
Mindestens. Ich glaube, es sind schon fast 15.
Nee, ganz so lang wird es nicht sein, weil vor 15 Jahren war ich noch in Frankfurt an der Uni und wir haben uns... Aber wir kennen uns schon eine ganze Weile. Wir haben beide eine ziemlich gute Ecke an Erfahrung im Bereich Selbstständigkeit. Und ja, ich freue mich einfach riesig, dass wir heute da so ein bisschen drüber quatschen, über das Thema Selbstständigkeit, auch als Übersetzer, wenn du möchtest. Und auch das Thema, ja, wie verbinde ich das alles mit der Ortsunabhängigkeit? Wie verbinde ich mein Leben mit der Ortsunabhängigkeit? Und vielleicht auch so ein bisschen mit dem Drang danach, auch gewisse Zeit im Jahr mal woanders zu verbringen, als an dem Ort, den wir so als Heimat bezeichnen. Herzlich willkommen, Tanja.
Und Dankeschön, eine Ehre.
Und ansonsten darfst du dich gerne auch noch mal selber vorstellen.
Oh je, also ich bin die Tanja Quintieri, gebürtig aus den USA, habe 24 Jahre lang in Deutschland gelebt, zu der Zeit, als wir uns auch kennengelernt haben. Ich bin jetzt seit 9 Jahren in Tschechien.
Dein Mikro, raschelt so ein bisschen an der Kleidung oder an den Haaren.
Genau, ich halte es weg.
Genau, wäre super, danke.
Ja, genau. Bin seit 9 Jahren in Tschechien. Zuerst waren wir in Prag. Dann ja, kam unsere Tochter und dann dachte ich, nee, Großstadt ist nicht so. Aber dann sind wir sowieso fast die ersten 3 Jahre durchgängig waren wir unterwegs. In ganz Europa und in den USA. Und als es dann soweit war, dass sie kindergartenpflichtig wurde, weil hier müssen die Kinder in den Kindergarten, hatten wir erst überlegt, okay, kaufen wir ein Haus oder kaufen wir doch lieber irgendwie so ein Campervan. haben uns dann aber doch fürs Haus entschieden, einfach weil es langfristig das bessere Investment ist. Und ja. Und so unterm Jahr würde ich sagen, also klar, weil sie schulpflichtig ist, nicht mehr ganz so viel. Aber es kommt auch schon mal vor, dass ich sie 3, 4 Wochen aus der Schule nehme und wir dann so ein bisschen Homeschooling machen. Ferien immer unterwegs, vorzugsweise auf Korsika, weißt du ja. Aber auch sonst. Und die Kleine, die macht das halt super mit. Die war 12 Tage alt, als ich auf die erste Konferenz mit ihr bin. Das war damals an der Uni in Germersheim. Und dann, ich glaube, im ersten halben Jahr war sie auf beiden Kontinenten auf jeden Fall. Also in Europa und den USA und hatte irgendwie schon 5, 6 Flüge in der Tasche. Also die ist es echt gewohnt, so ihr Köfferchen zu packen und zu sagen, jawohl, jetzt lagern wir mal den Alltag aus und sehen einfach neue Orte, neue Kulturen. Also ich finde es auch super wichtig, so für sie als Kind. Sie ist ein Einzelkind im Grunde genommen. Ich habe zwar 2 ältere Söhne, die sind aber eine Generation vorher. Die sind jetzt schon Anfang 30 und Ende 20. Und ja, es ist schon bemerkenswert, was das für einen Unterschied macht mit einer Familie, wenn man ständig irgendwie neue Eindrücke hat und das Kind auch, also es ist jetzt nicht so, dass wir irgendwie in irgendwelche Clubanlagen gehen oder sonst irgendwas. Wir mieten uns meistens irgendwie ein Airbnb für ein paar Wochen. Und gucken halt, dass wir Land und Leute wirklich kennenlernen. In meinem Fall bevorzugt durch Essen. Ich finde, Kulturen kann man immer ganz gut schmecken. Ja, und ansonsten bin seit 2002 als Übersetzerin selbstständig. Jetzt so die letzten 3, 4 Jahre bin ich dann doch wieder übergegangen, so Firma gründen und Team und ja, und bin jetzt Unternehmerin, Multipreneur. Glaube ich, nennt man das, ja.
Ja, genau, kann man so nennen, denke ich auch, ja. Ich finde das so schön, wie du das erzählst, weil das einfach zeigt, dass man muss nicht Vollzeit digitaler Nomade sein, man muss nicht dauerhaft auf Reisen sein, um so ein bisschen, ja, Ortsunabhängigkeit zu leben, weil du hast die Möglichkeit. Und seid ihr eigentlich mittlerweile verheiratet?
Nee, aber ich hoffe, es passiert dieses Jahr.
Okay, dann sag ich mal dein
Mein
Partner.
Partner.
Dein Partner, genau. Der hat auch die Möglichkeit, ortsunabhängig zu arbeiten und dass ihr das eben beide nutzt, wann immer ihr könnt und trotzdem aber euer Zuhause in Tschechien aufgebaut habt und vor allem, dass auch eure Tochter da jetzt so von profitiert und ich finde das auch total wichtig und das lebt ihr einfach. Also ihr seid für mich das beste Beispiel dafür, dass digitales Nomadentum und Ortsunabhängigkeit, dass das nicht rund um die Uhr gelebt sein muss, um es leben zu können.
Ja, also es ist tatsächlich so, mein Partner ist auch selbstständig und für uns beide ist es so, wenn uns die Decke auf den Kopf fällt, dann packen wir den Laptop ein und er geht dann entweder mit dem Fahrrad los und ist dann irgendwie 2 Wochen weg oder ja, ich gucke halt, dass ich ins Auto steige, ich habe es nur zum Fahrradfahren und ja, selbst wenn es mal nur hier in der Gegend ist, also mir ist schon wichtig, dass ich ab und zu mal weg kann, gerade weil wenn wir zu Hause sind, kommt mich außer zum Einkaufen oder so eigentlich nicht groß vor die Tür. Ja, dass wir uns hier irgendwo, keine Ahnung, in Liberec oder so ins Hotel setzen für ein verlängertes Wochenende oder so, einfach, dass man mal, ja, auch, ja, wie gesagt, rauskommt. War halt ganz, ganz schwierig während Corona. Das war so mit für mich das Schlimmste, dass ich halt nicht mehr einfach auf und davon konnte. Ja, da finde ich schon wichtig, dass man sich die Freiheit nimmt. Oder ich finde es für mich wichtig. Ich verstehe aber auch absolut Leute, die sagen, nee, ich brauche eine Routine, wo ich ins Büro gehe und meine festen Abläufe und so. Und das ist alles okay. Hatte ich jahrelang, brauche ich nicht mehr.
Ja, aber dieses Format, der Podcast, der Videopodcast, sage ich immer, ist ja auch für Leute, die eben ein bisschen mehr vom Leben wollen, die langsam mal raus wollen. Und ich finde, deine Geschichte zeigt einfach so sehr, dass es nicht nur Schwarz und Weiß gibt. Viele denken so, na, aber ich möchte doch nicht alles aufgeben und aufbrechen und auf der anderen Seite der Welt irgendwie mein Glück suchen oder dauerhaft reisen, so wie die Barbara das macht. Das muss man gar nicht. Und du bist einfach das beste Beispiel dafür, dass man sich das Leben einfach auch so gestalten kann, wie es für einen, für die Familie, für alles in allem einfach am besten passt. Und das finde ich so toll.
Dankeschön. Ja, ich glaube, ich bin jetzt auch endlich glücklich. Also diese Rastlosigkeit ist weg, die ich so in meinen späten 20ern und 30ern hatte, weil ja, einfach 2 Jungs zu Hause und so dieses typische, wenn du Glück hast, kommst du mal 2 Wochen im Jahr zum Urlaub. Was mich an der ganzen Sache so fasziniert ist, wenn du zu mir nach Hause kommst, du würdest nicht denken, dass ich tatsächlich so viel reise, weil ganz viele Pflanzen und weißt, ich achte schon auch auf Deko und dass es halt wirklich so ein cozy Home ist. Aber ich weiß halt auch ganz genau, ich kann einfach so mit einem Handluggage in den Flieger steigen und 6 Wochen weg sein und ist auch okay, komme ich auch mit klar. Also es hat so ein bisschen mein Verständnis von Besitztum auch verändert. Also ich hab's nicht mehr so, dieses Mithalten with the Joneses. Weißt du so, ich muss jetzt unbedingt das und das und das haben. Nee, muss ich nicht. Ich brauche mein Deo, ich brauche meine Zahnbürste, ich brauche meinen Pass und dann ist gut. So.
Interessante Reihenfolge. Erstmal das Deo.
Ja. Ich finde nichts Schlimmeres als stinkende Menschen im Flugzeug.
Ja, wobei man dazu sagen muss, Deo und Zahnbürste kann man ja auch noch unterwegs kaufen. Mit dem Pass ist das ein
Eben.
bisschen schwieriger. Von daher, ich würde mit dem Pass anfangen und dann würde ich als nächstes mein MacBook nennen, weil ja, ohne das kann ich
Ja.
auch nicht wirklich leben und arbeiten.
Ja, stimmt.
Und auch, also ich kann es ersetzen, aber das geht nicht so schnell, wie ich hole mir eine neue Zahnbürste, ne?
Ja, das stimmt. Das stimmt. Gebe ich dir recht.
Ja, aber super spannend. Und wie kam das eigentlich, dass Korsika so deine oder eure große Liebe geworden ist?
Boah, also ich muss sagen, bis zu dem Zeitpunkt, als wir entschieden haben, wir verkaufen alles in Prag und haben so ein paar Sachen haben wir Storage ins Lager gebracht. Aber so Großteil haben wir alles verkauft und haben dann überlegt, okay, was würden wir gerne machen? War klar, wir wollen lange weg und mussten dann quasi auch arbeitsfähig sein. Und ich wusste aber nicht, wohin. Ich wollte nicht in die USA, weil das war zu weit weg von meinen Kindern und meiner Schwester. Und die Kleine sollte ja auch ihre Großeltern sehen. Und Italien hatte ich jahrelang. Wollte aber schon so irgendwie ins Mediterrane. Und dann sagte mein Partner, ich war mal zum Wandern auf Korsika. Ich glaube, das wäre so ein guter Kompromiss für uns, weil ich mag die Berge, du magst den Strand und du kannst da irgendwie beides haben innerhalb von einer Stunde. Und dann habe ich gesagt, ja komm, dann lass uns machen. Und dann ist er auf Airbnb gegangen, hat ein Apartment gefunden, das für 7 Monate verfügbar war. Und dann haben wir gesagt, ja gut, machen wir. Wenn nicht jetzt, wann dann? Weißt du so? Und ich kam dann, also wir sind mit dem Auto angereist, klar. Weil wir hatten auch zwei Bildschirme dabei. ja, und mussten dann mit der Fähre übersetzen. Und ich muss dazu sagen, ich bin im amerikanischen Militär groß geworden. Das heißt, ich habe vor meinem 16. Lebensjahr nirgendwo länger als 2 Jahre gelebt. Also mir wurde so ein bisschen in die Wiege gelegt, dass ich immer irgendwie auf dem Sprung war. Und hatte nie so dieses Gefühl, hier oder da habe ich meine Homebase. Und selbst als ich in Deutschland gelebt habe für 24 Jahre, das hat sich nie wirklich als Heimat angefühlt. Also ich kannte das Gefühl einfach nicht. Und wie ich dann in Korsika das erste Mal von der Fähre bin und so diese Macchia geschnuppert habe und die Seeluft und ich dachte so, boah, so muss sich zu Hause anfühlen. Und ich war vorher noch nie dort, ich hatte noch nie die Sprache gehört, ich hatte null Ahnung, klar. Man liest sich so ein bisschen ein, aber du weißt ja selber, ein Reiseführer le lesen ist was anderes als wirklich da zu sein. Und das war ein ganz, ganz warmes Gefühl. Und mich erinnert es immer so ein bisschen an ein Bild, was ich mal gesehen habe oder ein Video vom Papst, wie er aus dem Flieger stieg und dann den Boden geküsst hat. Und dann dachte ich, wenn jetzt nicht so viele Leute hier wären, ich glaube, ich würde das auch tun. War ganz, ganz merkwürdig. Und ich habe mich da einfach sofort zu Hause gefühlt. Und als dann die ersten 7 Monate rum waren, dachte ich so, will ich weg? Und eigentlich wollte ich nicht. Und wir wussten aber, wir müssen mal wieder zum Zahnarzt und Vorsorgeuntersuchung und was nicht. Und noch auf dem Weg zurück aufs Festland, auf der Fähre, hatten wir beschlossen, dass wir schon die nächste Fähre buchen, um wieder zurückzukommen. Und ja, seither sind wir so ein, zweimal im Jahr dort. Leider nicht mehr ganz so lang. Ich glaube, das Höchste seither waren mal 2 Monate. Aber für mich ist es echt so ein bisschen wie nach Hause kommen, was mit Sicherheit auch mit der Geschichte der Insel zu tun hat und ich sag mal mit der festen Bevölkerung, weil so viele Menschen leben da gar nicht das ganze Jahr über. Das sind, glaube ich, 300.000 oder so. Aber ich gucke schon auch, dass wir uns andere Orte angucken. Ich fahre jetzt im Sommer mit einer Freundin, machen wir so eine kleine City-Hopping-Tour. Barcelona, Paris und Nizza, glaube ich. Ja, und ich bin ja auch noch ganz oft in Deutschland, wenn ich meine Jungs besuche.
Das nächste Mal musst du übrigens dann Bescheid sagen, dass wir uns auch mal wiedersehen.
Ja, total gern. Ich war neulich sogar in Frankfurt.
Ach, ehrlich? Ja, bin in
Zur
einem.
Klausurtagung.
Okay, ja, in einem Monat bin ich ja wieder da und ja, vielleicht sehen wir uns dann ja auch mal wieder. Aber ich finde das
Wäre
ganz.
schön.
Ja, ich finde es super spannend, weil dieses Gefühl von, ich komme an einem Ort an und fühle mich komischerweise sofort zu Hause, obwohl ich noch nie da war, obwohl das eigentlich nicht meine Sprache ist, nicht meine Kultur ist, aber ich fühle mich zu Hause. Das hatte ich hier in Chiang Mai, wo ich ja jetzt auch gerade bin. Vielleicht sogar das erste Mal in meinem Leben, bin ich nicht so sicher. Also ich fühle mich ja durchaus auch in Sizilien recht heimisch, also mehr als in Deutschland. Sizilien ist ja meine zweite Heimat für die Zuhörer und Zuschauer, die es vielleicht nicht wissen. Also ja, ich fühle mich schon eigentlich mehr als Italienerin so in meinem Herzen als Deutsche. Aber hier in Chiang Mai hatte ich auch direkt von Anfang an das Gefühl, meine Güte, das ist wie zu Hause. Kann ich sehr gut nachvollziehen.
Also mir fällt es auch ganz schwer, also hier sowieso nicht, weil ich muss ganz ehrlich sagen, wenn Und das ist jetzt gar nichts gegen Tschechien oder tschechische Leute, aber es ist halt nicht meine Kultur. Es ist nicht, ich komme mit der Sprache nicht klar, die will mir irgendwie nicht ins Hirn. Muss dazu sagen, also ich glaube, wenn es nicht wegen meinem Partner wäre, würde ich gar nicht hierbleiben. Und ich dränge auch immer, nee, ich dränge nicht, aber so ab und zu sage ich dann schon, komm, lass uns doch irgendwo anders hin, weil so was mir ganz arg fehlt, ist das Meer. Ich kann an keinem Ort so gut entspannen wie auf Korsika. Und ich war Anfang des Jahres, war ich schon mal in Barcelona zu einer Konferenz und hatte da ein Hotel direkt am Strand. Und das ist alles schön und nett. Und habe auch in Amerika ganz lang in Kalifornien gelebt, wo ich von der Schule aus auf den Strand gucken konnte. Und jetzt auch wieder, mein Papa lebt an der Ostküste auf Cape Cod, der hat auf drei Seiten vom Haus hat er Wasser. Das ist alles Wasser, das ist alles Meer, aber es ist nix so wie auf Korsika. Also ich finde es ganz, ganz merkwürdig. Und ja, Problem halt in Tschechien ist, du hast vielleicht mal einen Fluss oder einen See, aber so von wegen Meerwasser und auch das Essen und so ist halt ganz anders.
Aber das Meer, das gibt einem ja auch eine Energie, die, das ist ja
Total.
unglaublich eigentlich, ne? Also selbst wenn du sagst, es ist nicht wie auf Korsika, würde ich jetzt mal schätzen, dass du trotzdem lieber bei deinem Vater in Cape Cod bist, wo du von drei Seiten Meerblick hast, als in Tschechien auf den Wald zu gucken oder sowas.
Genau.
Energetisch, ne? Fürs Arbeiten. Also ich kenne es ja auch. Ich hatte übrigens gerade jetzt die Tage wieder eine Diskussion auf Threads, weil jemand behauptet hat, dass alle Menschen, die sagen, sie arbeiten am Strand, die lügen.
Oh Gott, ich
Also
habe schon die größten Geschäfte am Strand abgeschlossen.
ja, also ich finde auch, das gibt einem so eine starke positive Energie und das lädt einen auf, wenn man am Strand ist oder in Meeresnähe ist, ne? Also jeder, der sagt, da könnte man nicht arbeiten, der hat es entweder nie versucht oder ist halt vielleicht auch nicht der Typ dafür. Ich meine, ist ja nicht jeder gleich. Aber ich finde es sehr schade, dass es Menschen gibt, die dann sagen, andere würden lügen, dass sie am Strand arbeiten, weil einfach jeder anders ist, ne? Wir sind alle
Ja.
unterschiedlich, wir brauchen alle unterschiedliche Dinge und es gibt Menschen, die fühlen sich in den Bergen so energetisch aufgeladen und Menschen wie wir fühlen uns eben am Strand oder in Meeresnähe genauso aufgeladen und positiv. Ich meine, bei mir ist ja das Verrückte eigentlich oder das Ironische, dass ich mich hier in Chiang Mai so heimisch fühle.
Wir hatten gerade einen kleinen Stromausfall.
Oh, ein Stromausfall.
Krass. Ja, es fängt gerade an zu stürmen.
Ja, ich habe das aber tatsächlich auch. Hier ist gerade Regenzeit und sobald es stürmt, ja, habe ich Probleme mit dem Internet. Ich kenne das.
Ja, und ich bin sogar am Kabel. Ich habe das Wi-Fi ausgeschaltet. Ja, wo waren wir?
Ich hatte gerade erzählt, dass ich ironischerweise mir Chiang Mai ausgesucht habe. Was heißt ausgesucht? Das hat mich ja ausgesucht quasi. Also ich bin hier angekommen und hatte direkt dieses Gefühl. Und Chiang Mai ist ja eben nicht an Meer, am Meer, sondern in den Bergen. Aber trotzdem, komischerweise habe ich hier diese Energie. Ähnlich wie ich sie am Meer habe, aber ich muss dazu sagen, ich freue mich auch jedes Mal, wenn ich ans Meer fahren darf, trotz allem. Und das Schöne ist ja, dass ich hier in Thailand, ich kann mich ja in den Zug setzen nach Bangkok für 20 Euro, 15 Euro, oder auch in Flieger. Also ich versuche innerländisch eher mit dem Zug oder Bus zu fahren oder so, aber auch Flieger. Also kann ja auch sein, dass ich hier mal nur 25 Euro für einen Flieger zahle in den Süden runter. Und dann von Bangkok sind es halt 2 Stunden ans Meer mit dem Auto. Und da bin ich so schnell am Meer und das kann ich mir halt jederzeit einfach, wenn ich möchte, aussuchen, dass ich übers Wochenende dann doch mal am Meer bin. Und das liebe ich halt auch so sehr. Wenn ich in Deutschland bin, dann kann ich nicht einfach sagen, so ich fliege jetzt mal oder ich fahre jetzt mal schnell ans Meer. Weil es halt auch einfach andere Preise sind, andere Entfernungen.
Aber
Ja.
ich war, wann hatte ich die Konferenz in Hamburg? Ich meine, es war 2015. Ist ja auch egal, 14 oder 15. Und nee, es war eine Veranstaltung in Berlin. Wichtig deshalb, weil wir gesagt hatten,
Weil in Hamburg
das war diese,
2015.
ja, ich glaube aber, es war Meet Your Translator 2014, was wir in Berlin gemacht hatten. Da haben wir hinterher gesagt, eigentlich hätten wir jetzt Bock, an die Küste zu fahren. Und ich habe halt so erwartet, was man so kennt, weißt du, so Sylt, aller was weiß ich. Aber wir sind dann tatsächlich, war wirklich spontan, sind wir einfach Richtung Norden gefahren und dann sind wir rausgekommen an einem Strand, der sich Teufelsschlucht nennt. Und ich habe einen der schönsten Meeressonnenuntergänge ever gesehen. Das war so wunderschön da. Ich konnte gar nicht glauben, dass wir in Deutschland waren. Also es war richtig krass. Und dann hatten wir so ein Lagerfeuer am Strand und haben dann da einfach am Strand übernachtet. War echt cool. Aber ja, man weiß es halt nicht, wenn man nicht aus dem Haus kommt, ne?
Ja, und wie lange seid ihr da gefahren von Berlin?
Du, ich glaube, das waren 2,5 Stunden.
Ja, wenn du 2,5 Stunden von Frankfurt aus fährst, da ist halt Meer noch lange nicht in Sicht, ne? Das ist halt das
Und
Problem.
dann vielleicht die Küste von den Niederlanden. Die
Ja,
ist ja jetzt
genau.
auch nicht so.
Das nächste, hast du recht, ja.
Oh, ja.
Ja.
Nee, also. Wobei, ich habe eine Freundin, die mag es echt in den Niederlanden dabei. Skeverding oder sowas.
Scheveningen heißt es, glaube ich.
Ja, irgendwie so. Ja, nee, aber ich brauch's mediterran.
Ja, das ist es eben auch, das Mediterrane. Also ja, Niederlande sind schon auch schön, will ich gar nicht runterreden, aber es ist für mich trotzdem ein anderes Gefühl. Und man muss ja auch dazu sagen, wenn ich so einen spontanen Trip mache, dann möchte ich jetzt nicht übers Wochenende irgendwie 300, 400, 500 € ausgeben. Und also an der niederländischen Küste sind mittlerweile auch Airbnbs so teuer geworden. Ich habe da letztes Jahr war es, glaube ich, habe ich mal geguckt, weil ich noch zwei Freundinnen habe. Wir sind alle irgendwie immer am Reisen und wir treffen uns nie. Und deswegen habe ich vorgeschlagen, lass uns doch mal eine kleine Reise zusammen planen. Und dann haben wir überlegt, wohin. Und es war halt super schwer, weil wir alle drei so viel reisen und wir aber auch alle drei irgendwie neue Orte immer entdecken mussten oder wollten. Und dann halt irgendwie was zu finden, wo wenigstens, ja, zwei noch nicht waren und die andere dann aber sagt, ja, okay, passt. Das war super schwer. Und dann irgendwann haben wir gesagt, naja, dann nehmen wir doch den einfachen Weg, da können wir uns alle sogar irgendwie treffen und dann mit dem Zug zusammenfahren, weil die sind aus Düsseldorf und Bonn, die anderen beiden. Und dann gesagt, okay, dann treffen wir uns irgendwie in Köln und fahren von Köln zusammen mit dem Zug an die niederländische Küste. Ja, aber das wäre so teuer gewesen. Ich glaube, das hätte für drei Personen 200 € pro Nacht oder sowas gekostet.
Oh
Nee.
mein Gott, ja.
Und dann haben wir halt alle drei gesagt, nee, also. Das ist halt echt viel Geld, ne? Und dann, wenn ich hier vergleiche, wenn ich hier in Thailand mal sage, ich möchte übers Wochenende am Meer, ans Meer, dann komme ich halt mit 50 bis 100 € hin, inklusive Flug. Ich fliege.
Ja, klar. Das ist auch immer ein bisschen schwierig, so wenn der mit vielen Leuten reist. Also ich bin ja bis Corona relativ viel unterwegs gewesen, so in Sachen Konferenzen und habe an vielen Übersetzerkonferenzen Vorträge gehalten und so. Und mir war es dann aber immer wichtig, dass ich A, nicht im Konferenzhotel übernachte und mit Hotels habe ich es eh nicht so, sondern miete dann immer recht große Häuser, wo ich dann halt gleich so mit 10, 12 Leuten zusammen die Zeit verbringen kann und habe dann halt immer noch ein paar Tage vor der Konferenz, ein paar Tage nach der Konferenz. Und das war für mich so the conference life.
Ja.
Damit konnte ich was anfangen. Und ich merke es halt jetzt, wo ich aufgrund von des Schulplans meiner Tochter und so, ich reise dann irgendwie am Tag vor der Konferenz an und reise am Tag danach wieder ab und bin dann doch wieder irgendwo in einem Hotel. Und ach, ich finde das ganz, ganz furchtbar.
Ja.
Also mir ist es dann doch lieber, wenn wir aus solchen Sachen Family Trips machen und ja, wie gesagt, Land und Leute kennenlernen.
Ja, wenn man einfach
Aber ich wollte,
rausholen kann aus dem Trip, ne?
ja. Aber ich wollte noch sagen, weil du vorhin sagtest, mit deiner Threads-Diskussion zum Thema am Strand kann man nicht arbeiten. Es ist ja jetzt auch nicht so, dass ich nicht vorher in Firmen gearbeitet hatte. Und meine erste Ausbildung damals zur Bürokauffrau, die habe ich bei Mannmobilia in Karlsruhe gemacht. Und das war ein Großraumbüro mit 600 Leuten. Und da waren nur so halbhohe Trennwände. Und das war wie in so einem Bienenschlag. Und es gab Menschen, die haben da echt Energie rausgezogen. Für mich war es unheimlich anstrengend. Jetzt nicht mal nur so vom Geräuschpegel her, sondern auch, dass es überhaupt gar keinen Rückzugsort gab. Also da könnte ich nicht arbeiten. Und Büro finde ich halt immer schwierig, weil man kann sich die Kollegen nicht wirklich aussuchen, außer man ist der Chef. Nee, also muss ich nicht haben. Also ich glaube, ich wäre viel weniger produktiv, als wenn ich weiß, ich kann mir meinen Laptop schnappen und kann mich irgendwo auf die Terrasse setzen oder an den Pool oder was weiß ich. Und ich kann da halt wirklich deep focus. Ich glaube, da mache ich in 2 Stunden mehr, als ich tun würde, wenn ich irgendwo in einem Büro wäre mit keine Ahnung, wie vielen Leuten. Aber selbst dann so dieses eingeengt sein und dieser Büroalltag, das wäre einfach gar nichts für mich.
Ja, kann ich sehr gut nachvollziehen. Also ich habe es ja noch nie erlebt. Ich war ja noch nie angestellt, deswegen weiß ich es nicht 100%, aber ich glaube nicht, dass es was für mich wäre. Aber mal ganz andere Frage. Du hast gesagt, seit 2002 bist du selbstständig. Bist du direkt von dem Angestellten-Dasein in die Vollzeit-Selbstständigkeit oder hast du damals so eine Übergangsphase gehabt?
Also ich sage immer, ich bin seit 2002 selbstständig als Übersetzerin. Selbstständig, also quasi in die eigene Tasche gewirtschaftet habe ich eigentlich das erste Mal mit 5. Ich finde es eine witzige Geschichte. Ich glaube, da hat man schon gemerkt, dass das Unternehmertum in mir pocht. Wir hatten immer Mittagessen bei Oma. Zu der Zeit waren wir zufällig in Deutschland. Also mütterlicherseits bin ich halb deutsch, halb Puerto-Ricanerin, väterlicherseits amerikanisch. Aber ja, in dem Alter habe ich halt in Deutschland gelebt und sonntags gab es immer Essen bei der Oma und da war der italienische Onkel immer da. Und der hat mich dann gefragt, ob ich ihm die Haare kämmen würde für 10 Pfennig. Und klar, dann habe ich mich hinten auf die Lehne am Sofa draufgesetzt und habe ihm halt 10 Minuten die Haare gekämmt und habe 10 Pfennig bekommen. Und wie ich dann 7, 8 war, zwischendurch war ich wieder in den USA gewesen, kam ich zurück. Ja, muss ich 7 oder 8 gewesen sein, sagte mein Onkel, ja, die Jessica, deine Cousine, die möchte jetzt auch gerne Haare kämmen. Dann sage ich, ja gut, kannst du ja machen. Wir wechseln uns dann ab, aber ich möchte dann bitte schön 50 Pfennig haben, weil ich habe ja viel mehr Erfahrung. Und das war so meine erste Gehaltsverhandlung dann. Ja, und mit 19 habe ich tatsächlich Tupperware verkauft. Auch selbstständig, klar. Bin dann aber wieder zur Schule und habe Ausbildung gemacht. Und deswegen, weil ich vorher schon ein paar Jahre Vollzeit gearbeitet hatte, hat mir dann halt während der Ausbildung Geld gefehlt. Und da habe ich erst angefangen zu kellnern und das war mir dann aber zu anstrengend mit 2 kleinen Kindern und nachts 5-mal die Woche weg sein und so. Und so kam ich ans Übersetzen und habe mich dann, wie gesagt, 2002 mit dem Übersetzen selbstständig gemacht, war dann aber noch in Teil oder habe die Ausbildung fertig gemacht und war dann noch in Teilzeit angestellt bis 2009. Und da habe ich dann meinen Job gekündigt und ja, seit 2009 Vollzeit selbstständig.
Okay. Ja, das ist auch sehr spannend, weil ich das immer allen sage, dass man sich nicht selbstständig machen muss und sofort zu 100% nur von der Selbstständigkeit leben muss, ne? Weil das ist wieder so dieses Schwarz- und Weiß-Denken, was so in Deutschland auch ein bisschen typisch ist, ne? Was so ein bisschen deutsches Syndrom ist, sage ich mal, dass sie denken, entweder ganz oder gar nicht. Entweder ich werde 100% ortsunabhängig oder ich werde gar nicht ortsunabhängig. Entweder ich gehe 100% in die Selbstständigkeit oder ich mache mich gar nicht selbstständig. So weit muss man gar nicht denken. Man kann doch alles schrittweise machen. Und ich habe in einer anderen Episode, wo ich mal alleine gesprochen habe, ganz am Anfang gesagt, du kannst nicht Schritt 10 tun, wenn du nicht Schritt 1 getan hast. Ja? Und den Schritt 1, den musst du tun. Und erst dann kommen die nächsten. Und das finde ich echt wieder auch, da bist du echt das Paradebeispiel für, wie man das am besten macht und dass das so halt gut funktioniert.
Also ja, gebe ich dir recht, aber ich würde da noch hinzufügen, es war nicht nur so zum Thema Machbarkeit, kann ich das, diese Selbstständige und so, sondern was halt in der Zeit, wo ich noch angestellt war, extrem wertvoll war, später für die Selbstständigkeit, waren die Connections, die ich gemacht habe. Als ich mich entschlossen habe, mich voll selbstständig zu machen, das war eine Entscheidung von einem Tag auf den anderen und die Woche drauf war ich halt so in dem Mindset, jawohl, jetzt muss ich mir Kunden suchen. Und alles, was ich gemacht habe, war, ich habe jedem in meinen Kontakten eine Nachricht geschrieben, habe gesagt, du, hab Job gekündigt, Ich arbeite jetzt so als Übersetzerin und virtuelle Assistentin. Damals gab es das Wort noch gar nicht. Ich habe mich damals Rent a Secretary genannt. ja, und konnte mich vor Arbeit gar nicht retten. Also wie ich dann Vollzeit selbstständig war, das hat von Anfang an super geklappt. Und ich glaube, das hat viel damit zu tun, dass ich halt ein gutes Netzwerk hatte, aufgrund meines Angestellten-Daseins. Und zum Thema, kann ich das? Also ich wusste ja schon, wie gute Qualität aussieht, weil ich auf der anderen Seite vom Tisch saß. Ich war ja die, die Leistungen eingekauft hat. Und somit kannte ich die Anforderungen an die Produkte oder Services oder was auch immer, die Ergebnisse, die ich geliefert hatte. So dass ich auch gleich von Anfang an einen guten Ruf weg hatte. Und ich glaube, wenn jemand sich direkt aus der Uni raus oder was weiß ich selbstständig macht oder halt von einem Tag auf den anderen ohne diese Transition, kann man das gar nicht verinnerlicht haben. Und die Zeit habe ich mir halt gespart, dadurch, dass ich das eine Zeit lang parallel habe laufen lassen.
Ja, da hast du vollkommen recht. Also ich habe mich ja aus der Uni raus selbstständig gemacht, beziehungsweise in meinem zweiten Semester selbstständig gemacht hatte. Bis dahin, also schon in der Oberstufe hatte ich so Nebenjobs, ne, wie du gesagt hast, Kellner. Ich habe an der Tankstelle, an der Kasse gearbeitet und solche Sachen und Nachhilfe gegeben, lektoriert auch zu dem Zeitpunkt schon, ne, so Bachelorarbeiten und sowas. Aber ja, wollte anders Geld verdienen. Ja, also ich kann mir schon vorstellen, dass mir ein gewisser Teil fehlt dadurch, dass ich nie angestellt war. Und das, was du noch gesagt hast mit dem Netzwerk, du bist ja sowieso, bist da, oder? Ich dachte, du wärst kurz weg. Du
Ja,
bist
ja.
sowieso eine Netzwerkerin vor dem Herrn. Ich glaube, auch so einer der ersten Menschen, die ich kennengelernt habe, die so eine extrem gute Netzwerkerin ist. Und ich hoffe, dass ich ein bisschen was von dir gelernt habe. Aber ja, also ich glaube, das Netzwerk ist unheimlich wichtig. Das Netzwerk,
100%.
Netzwerken, ne? Und damit auch nicht aufzuhören. Ne? Das ist ja nichts, was man einmal aufgebaut hat und dann ein Leben lang davon zehrt, sondern das ist etwas, das ist ein ongoing process. Ne? Das hört nie auf, Netzwerken.
Ja, und es ist halt auch nicht damit getan, dass man sagt, okay, ich schicke jemanden einen Connection Request auf LinkedIn und dann lasse ich das da sitzen, sondern ein Netzwerk will gepflegt werden.
Absolut.
Und ich glaube, da bleibt es auch gar nicht aus, dass man einfach auch Zeit investiert, Menschen bei ihren Visionen zu unterstützen. Ich habe jetzt in, wo war das? War es Barcelona, glaube ich? Ja, Barcelona habe ich eine Frau kennengelernt, die hat eine Initiative gegründet, die nennt sich Log in Pink. Und die macht halt einfach auf Brustkrebsvorsorge und solche Sachen aufmerksam. Ist so eine Awareness-Kampagne. Und ich habe gefragt, ob ich sie unterstützen darf als Ambassador. Das kostet mich im Monat 20 Minuten, wenn es hochkommt. Ne? Aber ich kann sie da bei einer richtig wichtigen Sache unterstützen und lerne halt dadurch auch Leute kennen, die ich sonst anders gar nicht kennenlernen würde. Oder ja, wie schon erwähnt, ich bin total pflanzenverrückt. Vielleicht hätte ich das Interview im Pflanzenzimmer machen sollen, aber ich habe einen Dschungel hier bei mir und habe dann, als ich es mir zugetraut habe und ich wusste, okay, ich habe genug Wissen mir angeeignet über diese Pflanzen, habe ich mich zur Wahl stellen lassen bei der International Air Rights Society. Und kann halt dadurch jetzt die Menschen kennenlernen, die ich die ganze Zeit nur so, also wo ich so Fangirl-Momente hatte, irgendwelche bestimmte Botaniker oder Züchter oder was weiß ich. Und bin jetzt halt mit denen auf Du und Du. Und das funktioniert halt nur, wenn du dein Netzwerk pflegst und mehr gibst als nimmst, 100%, und dich auch für die Menschen interessierst, nicht nur Position, die sie innehalten oder die Möglichkeiten, die sie dir eröffnen können, sondern dich wirklich für die Menschen interessierst und vielleicht auch eine gemeinsame Passion für irgendwas hast. Komischerweise ziehe ich immer ganz viele Menschen an, die A, auch Foodies sind und B, total auf Kaffee stehen. Ich bin ja ein kompletter Kaffee-Afficionado. Der letzte, ich wollte schon sagen Typ, aber der ist halt auch eine Type. Der letzte Mensch, den ich jetzt neulich angeheuert habe für ein Projekt, der hat aus Spaß eine Ausbildung zum Barista gemacht. Finde ich so genial. Also, ja.
Ja,
Ich
voll gut.
denke, wenn man interagiert mit Menschen, ich bin jetzt kein besonders spiritueller Mensch, aber ich glaube schon, dass alles immer so ein bisschen Energie ist. Und dieses Law of Attraction, ne, diese Energie, die du rausgibst, die kommt auch wieder zurück. Und ja.
Ja, super spannend. Kennst du die Bücher von Dale Carnegie?
Habe ich schon von gehört, aber noch nicht gelesen.
Okay, weil ganz viel von dem, was du gerade gesagt hast, ja, darüber schreibt er auch und dieses sich für Menschen interessieren und dann Netzwerken mit dem, nicht weil du darüber nachdenkst, was deren Position für dich am Ende vielleicht für positive Effekte hat, sondern einfach weil du dich wirklich ernsthaft für den Menschen interessierst. Ja. Also das finde ich total spannend. Würdest du denn vielleicht sogar sagen, dass das Netzwerken eine der wichtigsten Soft Skills ist es ja im Prinzip für Leute, die selbstständig sein möchten, ist?
Jein. Es ist ein wichtiger Soft Skill, aber ich glaube, für so ein annähernd vollkommenes Dasein. Ich habe gerade so einen Bilingual-Moment. Gehört da ein bisschen mehr dazu, als nur Netzwerken ist essentiell für den beruflichen Erfolg. Bin ich 100% sicher. Ich finde es schade, dass sowas an Unis nicht gelehrt wird. Ich finde es sogar wichtiger als Marketing. Und das sagt jemand, die viel mit Marketing zu tun hat. Aber so im Großen und Ganzen, ich würde es runterbrechen auf Netzwerken, auf Empathie, auf am eigenen Mindset arbeiten. Das ist so, so, so wichtig. Ich war jahrelang, war ich als Mentorin unterwegs und ich finde es immer wieder beeindruckend, wie Menschen sich selber im Weg stehen können, weil sie entweder Scheuklappen aufhaben, nicht gewollt, sondern einfach den Umständen geschuldet. Ne? Also so der Horizont ist ein bisschen beschränkt, weil man sich vielleicht nicht getraut oder ja, weil es einfach antrainiert ist.
Ja, genau.
Ja, und super wichtig finde ich auch, dass man sich immer bewusst ist, dass man nie ausgelernt hat. Also ich werde jetzt nächstes Jahr 50, aber so dieses innere Kind hört sich jetzt blöd an. Aber so, wenn ich mit mir selber im Zwiegespräch bin, fühle ich mich immer noch wie so eine 18-Jährige, die irgendwie, vielleicht nicht 18, 25-Jährige, die, ja, der die Welt offen zu Füßen liegt und ich freue mich halt jeden Tag drauf, in der Begegnung mit Menschen nochmal was dazu zu lernen. Es ist auch ganz interessant, dass du das jetzt ansprichst, weil mit einer meiner Firmen, wir sind zwei Gründer und wir haben jetzt die letzten 2 Jahre so in unserer eigenen Suppe gewurschtelt und gemacht und waren jetzt die letzten 3, 4 Monate so ein bisschen am Punkt, wo wir auf der Stelle getreten sind. Und dann habe ich zu ihm gesagt, habe ich gesagt, Jos, lass uns doch einen Beirat ins Leben rufen. Einfach eine Gruppe von potenziellen Kunden, die uns sagen, ja, was ihr da macht, ist gut. Oder hey, ihr wolltet doch das und das gemacht haben. Einfach jemand, der so ein bisschen Accountability uns gibt. Eben halt, weil uns bewusst ist, dass wir nicht alles wissen. Aber dafür muss man halt immer einen Schritt zurückgehen. Und wir hatten gerade gestern Abend das erste Meeting mit denen. Und es war so bereichernd, einfach andere Perspektiven zu hören. Und ja.
Ja.
Ja, Netzwerken ist wichtig.
Ja, Netzwerken ist wichtig, aber das, was du jetzt gerade gesagt hast, das finde ich auch so wichtig. Dieses, also das Mindset, ich weiß, dass ich nichts weiß, ne? Dieses sokratische Mindset so ein bisschen zu haben und auch einfach mal die Perspektive wechseln zu können und vielleicht eben sich auch einzugestehen, ich kann auch Fehler machen oder es kann sein, dass ich vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr sehe oder was auch immer, ne? Also, dass man da einfach auch seine eigenen Schwächen mal objektiv versucht zu betrachten und wie du sagst, einen Schritt zurückzutreten. Finde ich auch super
Ja.
wichtig.
Und so drehst du Schwächen in Stärken am
Absolut.
Ende des Tages, ja.
Absolut, genau. Ja, Tanja, wir haben jetzt schon ziemlich lange gequatscht, deswegen würde ich das jetzt gerne quasi nochmal abrunden. Und das würde ich tun, indem ich noch erzähle, das wollte ich eigentlich am Anfang sagen und dann habe ich es vergessen. Ich glaube, wenn du nicht wärst, dann wäre ich niemals digitale Nomadin geworden. Weißt du das?
Nee.
Das ist mir gerade
Jetzt kriege ich Gänsehaut.
ist mir erst vor kurzem gekommen, weil ich das irgendwo gelesen habe, dass ich habe das selber irgendwo geschrieben und ich hatte das schon wieder vergessen, dass das so war. Du hast mir nämlich von der Feli erzählt.
Ja.
Die Feli war die Eigentümerin vom Blog Travelicia. Die hat den mittlerweile verkauft. Ich weiß nicht, ob du das weißt. Die hat den verkauft und der gehört
Nee.
jemand anderem. Aber sie war die Gründerin von dem Blog und eben damals noch Eigentümerin. Ich war nämlich vor 11 Jahren in Vorbereitung für die Planung meiner Weltreise. Das war sogar ziemlich exakt vor 11 Jahren. Und da hast du zu mir gesagt, na geh doch mal auf den Blog von der Feli, das ist eine Freundin von mir, die ist ganz nett, oder eine Bekannte von mir, die ist ganz nett, da kannst du auch schreiben, wenn du noch Fragen hast. Und da findest du bestimmt ganz viele Antworten auf deine Fragen für die Weltreise. Und dann bin ich da auf dem Blog und ich habe nicht nur Antworten auf viele meiner Fragen zur Weltreise gefunden, sondern auch eine Werbung zur DNX, zur digitalen Nomadenkonferenz, weil sie nämlich auch
Ach was.
gleichzeitig die Gründerin von der DNX ist mit ihrem Freund zusammen. Und wäre ich nicht auf dem Blog, hätte ich nicht die Werbung von der DNX gefunden, dann wäre ich wahrscheinlich niemals digitale Nomadin geworden.
Krass.
Das ist wirklich krass, oder?
Krass.
Ja.
Das berührt mich jetzt.
Ja.
Wirklich.
Ja.
Wirklich. Und ich freue mich für dich,
Danke.
dass du darin so ein bisschen deinen Platz auf dieser Welt gefunden hast
Auf jeden
und dass es dir gut geht und nee, freut mich wirklich.
Fall. Ich
Ich
danke.
heule jetzt nicht.
Nein, nein, ich heul. Ich hab auch irgendwie schon Tränen in den Augen gehabt heute, aber ja, okay. Ja, also ich danke dir vielmals, dass du jetzt auch in Proud Nomad Vibes Gast warst. Du warst ja auch schon vorher mal Gast bei mir, als ich einen Online-Kurs erstellt habe, bei meinem ersten Online-Kurs, aber okay. Danke, dass du auch hierbei direkt dabei warst, dass du so, ja, eine meiner ersten Gäste warst, dass du so schnell zugesagt hast, dass wir uns
Gerne.
über so schöne Sachen unterhalten haben. Also es ist mindestens so gut geworden, wie ich es gedacht habe, vielleicht sogar besser. Und
Oh, schön.
ja, vielleicht quatschen wir irgendwann nochmal, aber auf jeden Fall.
Gerne.
Ich denke, das war eine sehr wertvolle Folge für alle unsere Zuhörer und Zuschauer. Vielen Dank dafür, Tanja.
Gerne. Und seid mutig, seid mutig.
Ja, sehr gutes Schlusswort. Seid mutig.